Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Am Anfang ist da nur ein kleines, kaum merkliches Unbehagen. Eine unbeantwortete Nachricht. Ein Anruf, der nicht durchgeht. Du sagst dir, dass es eine einfache Erklärung dafür gibt. Vielleicht hat er sein Handy verloren. Vielleicht ist der Akku leer. Vielleicht wollte er einfach mal abschalten. Vielleicht hat er auf einer Insel keinen Empfang. Du redest dir ein, dass es nichts Schlimmes ist. Warum sollte es auch?
Doch dann vergehen Stunden. Du schreibst nochmal. Keine Antwort. Du rufst an. Mailbox. Das flaue Gefühl in deinem Magen wird stärker, aber du schiebst es beiseite. Bestimmt gibt es eine logische Erklärung. Bestimmt meldet er sich gleich.
Dann kommt die Nacht. Und mit ihr die Unruhe. Vielleicht schläfst du kurz ein, doch jeder Blick aufs Handy bringt nur dieselbe Leere. Am nächsten Morgen klammerst du dich an letzte Ausreden. Vielleicht hatte er eine lange Nacht. Vielleicht ist er einfach noch nicht aufgewacht. Aber mit jeder weiteren Stunde, die vergeht, wird klarer, das hier fühlt sich nicht mehr normal an.
Ein Tag vergeht, dann noch einer. Die Ausreden, die gestern noch beruhigend klangen, fühlen sich jetzt wie Lügen an. Denn tief in dir weißt du längst, irgendwas stimmt nicht. Und es ist schlimmer, als du es dir vorstellen willst.
Schwarze Akte.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einem neuen Fall der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch.
Und mit Anne Luckmann. Hello! Der heutige Fall führt uns nach Byron Bay. Das ist ein Paradies an der Ostküste Australiens. Endlose Strände, türkisblaues Wasser und sanfte Wellen. Das ist der perfekte Ort für Surfer, Backpacker und Aussteiger. Hier lebt man barfuß, trinkt morgens Smoothies aus Kokosnüssen und beobachtet abends die Sonne, wie sie am berühmten Cape Byron-Leuchtturm untergeht.
Jedes Jahr kommen Millionen von Besuchern in diesen kleinen Ort mit seinen gerade einmal 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Auch der 18 Jahre alte Theo aus Belgien kam 2018 hierher. Theo ist ein Abenteurer, ein junger Backpacker aus Brüssel, der die Welt entdecken will. Sein großes Ziel lautet Australien. Reisen, die Familie besuchen und neue Leute kennenlernen. Mit 18 Jahren hat er gerade die Schule fertig und will nochmal auf Reisen gehen, bevor dann eben das nächste Kapitel an der Universität für ihn startet.
Theo ist schon mehrere Monate in Australien unterwegs. Er schickt seiner Mutter über WhatsApp fast jeden Tag Updates. An den Tagen, an denen sich Theo nicht meldet, sieht seine Mutter Vinciane Fotos und Nachrichten auf seinen Social-Media-Accounts. Sie schreiben auch am Freitag, dem 31. Mai 2019 miteinander. Seine Mutter checkt am Montag darauf ihre Nachrichten auf Facebook. Sie hat Theo ein Foto geschickt, aber er hat noch nicht darauf geantwortet. Zuerst macht sie sich keine Gedanken. Wer weiß, wo Theo gerade unterwegs ist.
Als er sich auch am Dienstag nicht meldet, wird dieses komische Gefühl scheinbar stärker. Seine Mutter checkt sicherheitshalber die Karte von Australiens Ostküste, wo Theo gerade unterwegs ist. Und dort sieht sie eine Insel in der Nähe. Vielleicht ist er ja dahin gefahren und hat einfach keinen Empfang.
Aber dann kommt der Mittwoch und immer noch keine Nachricht von Theo. Am Donnerstag, nachdem sie 6 Tage nichts mehr von ihrem Sohn gehört hat, macht sich Theos Mom große Sorgen. Sie ruft bei Lisa an, das ist Theos Cousine. Sie ist 20 Jahre alt und auch gerade in Australien unterwegs.
Lisa und Theo haben sich erst vor kurzem gesehen. Sie haben sogar eine Zeit zusammen gewohnt, als Theo sie besucht hat. Auch Lisa versucht, ihn anzurufen, bekommt aber keine Antwort. Von ihrem Besuch weiß sie aber, dass Theo nach Byron Bay fahren wollte, in das Surferparadies. Und dass Theo eigentlich einen Bus nach Sydney nehmen wollte, um dann kurz darauf weiter nach Melbourne zu fahren.
Lisa ruft bei dem Busunternehmen an und fragt, ob Theo mit dem Bus in Richtung Sydney abgefahren ist. Ist er aber nicht. Und das ist der Moment, in dem sich auch Lisa Sorgen macht. Mittlerweile ist Theos ganze Familie alarmiert. Alle versuchen ihn über Facebook oder WhatsApp zu erreichen. Auch sein Patenonkel Jean-Philippe, den alle nur JP nennen.
Als Theo nach Australien kam, hat er ein paar Wochen bei JP und seiner Familie gewohnt. Die Familie überlegt, wie sie Theo orten können und hat die Idee, seine Bankkarte zu überprüfen. Theos Patenonkel JP hat ein paar Kontakte zu der Bank, bei der Theo seine Karte hat. Und er überredet die Mitarbeiter, Theos letzte Ausgaben nachzuschauen. Obwohl das eigentlich nicht erlaubt ist. Datenschutz und so.
Werbung.
Anne und ich haben so einiges gemeinsam. Eine Sache, die wir beide wirklich mega lieben, ist Essen. Ich koche abends gerne mal mit meiner Freundin zusammen, muss aber sagen, dass es gerade etwas stressiger auf Arbeit ist. Das heißt, Gerichte überlegen, einkaufen, kochen und alles ist gerade irgendwie nochmal ein zusätzlicher Stressfaktor für mich. Und deswegen wurde es wieder Zeit für den Gamechanger in der Küche, nämlich eine HelloFresh-Kochbox.
Ist ja kein Geheimnis, dass wir Mega-Fans von HelloFresh sind und gerade ich habe eigentlich nie Bock, Rezepte rauszusuchen, aber ich esse halt gern super geile Sachen. Und ihr merkt schon, das zusammen funktioniert halt nicht. Daher liebe ich das Konzept von HelloFresh und ihr kennt das ja sicherlich alle. Ihr wählt online einfach ein paar Gerichte aus, also je nachdem, wie viele ihr pro Woche bekommen wollt, und kriegt dann exakt die Zutaten dafür nach Hause geliefert, die ihr eben für das jeweilige Gericht braucht. Also es bleibt nichts übrig, denn alles wird verarbeitet.
Ja, plus natürlich die Rezeptkarten dazu. Da ist Schritt für Schritt easy erklärt, was ihr machen müsst. Ich meine, wie nice klingt zum Beispiel Lachsfilet mit Karotten-Ingwer-Püree oder Smaragdpasta mit Pistaziencrunch?
Man darf sich die Gerichte auf jeden Fall online nicht hungrig anschauen, denn das sieht alles so gut aus. Ich meine, rotes Thai-Mango-Curry mit Süßkartoffeln, das schreit ja quasi meinen Namen. Natürlich haben wir auch wieder einen Rabattcode für euch, denn mit unserem Code HelloAkte, zusammengeschrieben, könnt ihr in Deutschland bis zu 120 Euro sparen. Und zwar nicht nur als Neukunde, wie das ja meistens ist, sondern auch als ehemaliger Kunde. Als Neukunde gibt's dann aber ein richtig cooles Goodie on top, denn Neukunden bekommen für ein Jahr ein Gratis-Dessert in jeder bestellten Box dazu. Und wir alle lieben doch ein süßes Dessert nach dem Essen, oder?
Wenn ihr in Österreich wohnt, gibt es da ebenfalls Rabatte für euch. Das haben wir euch alles nochmal in die Shownotes gepackt. Da findet ihr die ganzen Links der jeweiligen Länder und den Rabattcode HelloAkte. Also schaut einfach mal in den Beschreibungstext hier zur Folge unter dem Punkt Werbepartner. Vielen Dank an HelloFresh für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Von der Bank bekommt JP die Info, dass Theo vor ein paar Tagen ein Zimmer bezahlt hat. Im Wake-Up-Hostel in Byron Bay. Theos Cousine Lisa ruft auch dort wieder direkt an. Und wenige Minuten später ist allen klar, dass wirklich etwas nicht stimmt. Im Wake-Up-Hostel wartet man nämlich schon seit 3 Tagen auf Theo.
Er sollte eigentlich am 3. Juni auschecken, aber ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Und das Komische ist, dass alle seine Sachen noch im Zimmer sind, sogar sein Reisepass. Im Hostel scheint das erstmal nichts Ungewöhnliches zu sein. Backpacker ändern ihre Pläne ständig. Und einige lassen ihren Reisepass auch gerne mal im Hostel, bevor sie ihn unterwegs verlieren könnten oder er geklaut wird. Bei der Polizei in Australien gehen kurz darauf gleich 2 Anrufe ein. Einmal von Theos Familie und vom Hostel. Und beide melden ihn als vermisst.
Theos Australien-Abenteuer beginnt schon im November 2018. 7 Monate vor seinem Verschwinden. Er landet in Melbourne und zieht daher dann für ein paar Wochen bei seinem belgischen Patenonkel JP ein. Der lebt mit seiner Familie in Victoria, im Südosten Australiens. JP und seine Familie helfen Theo bei seiner Reise und verbringen viel Zeit zusammen. In Interviews für Zeitungen, bei Fernsehsendern und im Podcast The Lighthouse beschreibt Theos Familie ihn als klug, freundlich und verantwortungsbewusst.
Theo ist ungefähr 1,80 groß. Er ist fit und schlank, hat graublaue Augen und längere blonde Haare. Er hat einen französischen Akzent, denn Theos Familie spricht hauptsächlich Französisch. Er hat unter anderem einen jüngeren Bruder, Lukas, der ist 15 Jahre alt.
Schon als Kind war Theo wissbegierig und interessiert an Wissenschaft, Umwelt und Technik. Er will irgendwann mal ein Auto erfinden, das keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat. Theo hört gerne Musik, liest viele Bücher und mag Rugby. Und Theo ist kein Draufgänger. Er ist ein Planer. Jemand, der seine Reisen durchdacht angeht. und Theo hat Erfahrung im Reisen, vor allem in Europa. Er war schon in Venedig, Sizilien, Rom und Barcelona.
Nach ein paar Wochen bei JP beginnt er dann die richtige Reise durch Australien. Im März 2019 lebt er für kurze Zeit in Melbourne mit seiner Cousine Lisa zusammen. Lisa ist 2 Jahre älter als er und schon ein bisschen länger in Australien. Gemeinsam arbeiten sie für eine kurze Zeit auf einer Farm. Aber Theo zieht es weiter. Er reist nach Tasmanien, eine Insel südlich von Australien.
Dann reist er nach Adelaide, danach ins australische Outback zu Uluru oder auch bekannt als Ayers Rock. Anschließend weiter nach Darwin und ins Kakadu-Nationalparkgebiet. Im April besucht er das Great Barrier Reef in Cairns. Ende Mai ist Theo wieder weiter südlich unterwegs. Er übernachtet in einem Hostel in Brisbane. Er besucht noch einmal seine Cousine Lisa und auch ihren Stiefbruder Michael, also seine Cousine und seinen Cousin. Theo und Michael haben sich seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Michael lebt seit mehreren Jahren in Brisbane und arbeitet dort als IT-Spezialist.
Sie essen zusammen zu Abend bei Michael und Theo erzählt von seiner Reise. Aber es geht auch um Theos Zukunft. Er plant nämlich, früher nach Hause zurückzukehren, um sein Ingenieurstudium zu beginnen. Sein Visum würde es ihm zwar erlauben, noch eine Weile in Australien zu bleiben, aber für das Studium muss er eine Aufnahmeprüfung bestehen. Und um sich auf diese vorzubereiten, plant er eben schon im Juni wieder nach Hause zu fahren, also schon in wenigen Wochen.
Nach einer Übernachtung bei Michael reist Theo weiter. Er nimmt den Bus zur Gold Coast. Nur 3 Tage später, am 29. Mai 2019, erreicht er sein nächstes Ziel, Byron Bay, im Osten Australiens. Gegen 14.30 Uhr checkt er im Wake-Up-Hostel ein. Ein weißes Gebäude umrandet von Palmen, Fahrrädern zum Ausleihen davor und einem neuen Holzverschlag für Surfboards. Das Hostel liegt etwas außerhalb des Zentrums, nicht weit vom Strand entfernt. Es ist ein ruhigerer Teil von Byron.
Und hier will Theo jetzt für ein paar Tage bleiben, bevor seine Reise ihn dann weiter nach Sydney, nach Melbourne und anschließend zurück nach Hause führen soll. Sein Trip ist also fast vorbei. In ein paar Wochen wird er dann wieder in Belgien sein. Er hat dafür auch schon alles geplant, nur nicht sein Verschwinden.
Am 6. Juni 2019 verändert sich auch die entspannte Stimmung in der Kleinstadt. Mit der Vermisstenmeldung von Theo verbreitet sich die Nachricht schnell in Byron Bay. Ein Rucksacktourist ist verschwunden und niemand weiß, wo er ist.
Theos Cousine Lisa und sein Cousin Michael alarmieren sofort ihre Kontakte und organisieren eine private Suchaktion. Über Facebook mobilisieren sich Helfende und schon 2 Tage nach der Vermisstenmeldung, am Samstagmorgen, dem 8. Juni, da versammeln sich Freiwillige in Byron Bay. Auch JP, Theos Patenonkel, der reist extra dafür an, um vor Ort zu helfen.
Am Wochenende durchsuchen Dutzende Menschen das Gebiet. Die Strände, die Wälder und auch das Hinterland. Über der Küste kreist sogar ein Helikopter. Die Polizei beginnt erst am Sonntag, dem 9. Juni, mit einer groß angelegten Suchaktion. Das ist fast 10 Tage nach Theos letztem Lebenszeichen am 31. Mai. Eine ziemlich lange Zeit für einen vermissten Fall.
Die Polizei durchkämmt mit Unterstützung von Rettungskräften, Tauchern und Suchhunden das Gebiet rund um Cape Byron, wo das letzte Signal von Theos Handy empfangen wurde. Das ist ungefähr 5 Kilometer vom Wake-Up-Hostel entfernt. Die Polizei hat Theos Handyanbieter kontaktiert und so herausgefunden, dass sein Oppo R17 zuletzt nahe des Leuchtturms eingeloggt war. Das ist jetzt quasi ein Nadel-im-Heuhaufen-Szenario. Dort sind nämlich unwegsames Buschland, dichte Wälder und hohe Klippen.
Gleichzeitig verteilt Theos Familie und Helfenden vor Ort Vermisstenplakate an Geschäfte, kleben sie an Bushaltestellen und Laternenmaste. Überall prangt Theos Gesicht. Sein Bild ist in Zeitungen, im Fernsehen und auf Social Media. Alle in Byron Bay kennen mittlerweile sein Gesicht und seinen Namen.
Die Ermittler werten auch Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Eine Aufnahme zeigt Theo am Abend des 31. Mai in einem Getränkemarkt, also von dem Tag, an dem er zuletzt mit seiner Mutter geschrieben hat. Er trägt hier einen schwarzen Hoodie, eine helle Hose, schwarze Schuhe und ein graues Puma-Cap. Doch die entscheidenden Bilder aus dem Wake-Up-Hostel, die sind unwiederbringlich verloren. Das Material wurde nämlich bereits überschrieben, bevor die Polizei überhaupt danach fragen konnte. Mittlerweile ist leider einfach zu viel Zeit vergangen.
Am 10. Juni 2019, 10 Tage nach Theos Verschwinden, treffen auch seine Eltern in Australien ein. Sein Vater, Laurent, ist erschöpft, aber entschlossen. Die Familie schließt einen möglichen Suizid von Theo direkt aus. Wie ihr schon wisst, hat Theo Pläne zu studieren und hat sich schon darauf gefreut. Daher glauben die Eltern nicht, dass ihr Junge sein Leben selbst beenden wollte.
Theos Vater spricht auch auf einer Pressekonferenz. Laurents Stimme bricht, als er in die Kameras spricht. Er sagt: Bevor ich Belgien verließ, versprach ich Lucas, dass ich seinen Bruder nach Hause bringen werde. Bitte helfen Sie mir, mein Versprechen an ihn einzuhalten. Das ist ein verzweifelter Appell, der nicht nur die Menschen in Byron Bay, sondern in Australien und in Belgien berührt.
Vater Laurent bittet auch WhatsApp, den Ermittlern Zugang zu Theos letzten Nachrichten zu gewähren. Aber wegen der Verschlüsselung bleibt der Inhalt der Chats verborgen. Für die Familie ist sofort klar, dass in Theos Handy, seinen Social-Media-Accounts, Mails oder Nachrichten irgendein Hinweis verborgen sein muss auf das, was passiert ist.
Sie bitten die Polizei, alle Konten von Theo zu durchsuchen. Und die Familie stellt auch noch ihre eigene Nachforschung an. Und entdeckt schließlich was völlig Unerwartetes. Schon direkt nach Theos Verschwinden hat seine Familie angefangen, selbst alles Mögliche zu tun, um ihn zu finden. Zum Beispiel die Suche über Facebook. Aber die Familie will herausfinden, was in der Nacht seines Verschwindens passiert ist.
Wie ihr wisst, hat Theos Patenonkel JP seine Bank kontaktiert, um herauszufinden, wo Theo zuletzt Geld ausgegeben hat. Und das hat er nicht nur im Wake-Up-Hostel, sondern auch in einer Bar. Im Cheeky Monkeys. Das ist eine Bar direkt an der Hauptstraße in Byron Bay.
Parallel durchsucht Cousine Lisa Theos Facebook-Profil und findet so heraus, dass er am Tag seines Verschwindens eine neue Freundschaftsanfrage angenommen hat. Und zwar von Antoine. Lisa schreibt diesen Antoine also an. Der ist auch Belgier und kennt Theo aus dem Hostel. Und er antwortet zum Glück schnell und erzählt, dass er mit Theo am Abend des 31. Mai unterwegs war. Sie hatten sich erst an diesem Tag im Hostel kennengelernt und gemeinsam mit anderen Backpackern waren die dann bei einem Barbecue und wollten anschließend ins Cheeky Monkeys gehen.
Von diesem Abend stammen auch die Aufnahmen der Überwachungskamera im Getränkemarkt. Theo und Antoine kaufen dort abends Wein ein, bevor sie zurück ins Hostel zum Barbecue fahren. Dann geht eine größere Gruppe gemeinsam los in Richtung Innenstadt und der Bar. Gegen 21.30 Uhr kommen sie bei der Bar an. Auch davon gibt es Aufnahmen einer Überwachungskamera.
Man sieht Theo hier gegen 21.35 Uhr die Bar betreten. Er trägt das gleiche wie auf den Aufnahmen aus dem Getränkemarkt. Einen schwarzen Hoodie, eine helle Hose, schwarze Schuhe und ein graues Puma-Cap. Antoine erzählt, dass sich die Gruppe in der Bar dann aus den Augen verloren habe. Er erinnert sich aber noch, dass Theo ihm ein Bier ausgegeben hat. Danach hat er auch ihn aus den Augen verloren. Bis zu Lisas Facebook-Nachricht hatte Antoine gar keine Ahnung, dass Theo seit diesem Abend spurlos verschwunden ist.
Antoine sagt auch, dass Theo komplett normal und ruhig gewesen sei. Die Polizei findet aber heraus, dass in der Bar etwas passiert ist, das alles verändert. Um etwa 23 Uhr wird Theo nämlich gebeten, die Bar zu verlassen. Laut Polizei wurde Theo rausgeworfen, weil er betrunken war. Zeugen sehen das aber ganz anders. Antoine zum Beispiel. Er sagt, dass Theo ganz normal gewirkt habe. Auf Kameraaufnahmen aus der Bar sieht man, dass Theo im Cheeky Monkeys insgesamt 2 Bier getrunken hat. Ein Sprecher der Bar sagt später auch, dass Theo höflich gewesen sei, aber etwas wackelig auf den Beinen.
Ja, anscheinend hat die Bar eine Regel, laut der Gäste, die betrunken wirken, sofort rausgeschmissen werden. Die Kamera vor der Bar zeichnet Theo auf, als er nach draußen geht. Er läuft einige Schritte und hat den Blick dabei auf sein Handy gerichtet. Er macht einen Schlenker nach rechts, fängt sich wieder und geht weiter. Vielleicht ist er ja wirklich ein bisschen angetrunken oder er war einfach auf sein Handy konzentriert. Ihr könnt euch das einfach mal selbst anschauen. Wir haben euch das Video in den Shownotes verlinkt. Also in der Beschreibung hier direkt unter der Folge.
Normalerweise gehen die meisten Leute, die aus dem Cheeky Monkeys kommen, in Richtung Stadt. Dort locken Bars, Restaurants und Musik. Und der Weg zurück zum Hostel. Aber Theo geht nicht in diese Richtung. Er geht in eine dunkle Straße und verschwindet dann aus dem Bild.
Die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt schon einige Daten von seinem Handy, zum Beispiel den letzten Ping. Das Handy war zuletzt am 1. Juni, am Tag nach dem Barbesuch, gegen Mittag in der Nähe des Leuchtturms eingeloggt, der etwas außerhalb der Stadt auf den Klippen über der Küste steht. Aber wie kam Theo dorthin? Und vor allem, was wollte er da?
Theos Familie will natürlich antworten. Sie versuchen selbst Zugang zu seinen Social-Media-Konten zu bekommen, denn die Polizei kommt nur langsam voran. Sie muss sich an Protokolle halten, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Zeit, die es in einem vermissten Fall eigentlich nicht gibt.
Theos Mutter kann in seinen Habseligkeiten einige Passwörter finden und bekommt so Zugang zu seiner Hotmail-Adresse. Theos Cousin Michael, der ja IT-Spezialist ist, der schafft es dann über diese Adresse, Theos Google-Account zurückzusetzen, um ein neues Passwort zu vergeben. 2 Wochen nach seinem Verschwinden hat die Familie endlich Zugang zu Theos Google-Account und kann über die Google-Timeline seine letzten Bewegungen rekonstruieren.
Google-Timeline ist eine Funktion innerhalb von Google Maps. Dort werden Orte und Wege verfolgt und gespeichert. Timeline nutzt dafür GPS-Daten, um genau festzuhalten, wo und wann jemand unterwegs ist. Das bedeutet, dass Google alle 15 Sekunden trackt, wo Theo ist und speichert diesen Standort auf 3 Meter genau.
Und was Theos Familie in seiner Timeline findet, das wirft leider noch mehr Fragen auf. Theo ist nicht nur in die falsche Richtung gelaufen, er hat sich gezielt in eine völlig einsame, stockdunkle Gegend bewegt, nämlich in Richtung des Strandes.
Bis zu diesem Zeitpunkt, dem 16. Juni 2019, haben sich die Suchmaßnahmen auf die Gegend um den Leuchtturm beschränkt und vor allem die Innenstadt. Alle haben geglaubt, dass Theo wieder dorthin zurückkehren wollte. Aber mit den neuen Daten ist klar, Theo war nie wieder im Hostel.
10 Tage nach seinem Verschwinden können die Familie und die Polizei, die natürlich sofort über die neuen Details informiert wird, nachvollziehen, wo Theo wirklich unterwegs war. Wir haben euch Theos Route als Karte in den Shownotes verlinkt, also wenn ihr euch die Wegpunkte beim Hören mal genauer anschauen wollt, könnt ihr da mal vorbeischauen.
23.07 Uhr. Theo verlässt die Bar Cheeky Monkeys. Er geht raus, schaut auf sein Handy und stoppt nur 1 Minute später an einer Straße. Über die Google Timeline ist gesichert, dass Theo Google Maps auf seinem Handy aufruft. Er gibt die Adresse seines Wake-Up-Hostels ein. Das ist von seinem Standort etwa 2 Kilometer entfernt. Ein Fußweg von etwa 1/2 Stunde.
Theo geht für etwa 4 Minuten und 40 Sekunden weiter. Allerdings nicht rechts lang in die Richtung seines Hostels, sondern links. Er geht anstatt in Richtung Zentrum eher in eine Wohngegend von Byron Bay. Und das ist seltsam.
Theo geht in einer normalen Geschwindigkeit. Auch die wird bei Google Timeline angezeigt. Blau für normale Geschwindigkeit und rot für Rennen. Theo ist in blauer Geschwindigkeit unterwegs. Er biegt an einer Schule ab, geht weiter auf einer Straße nahe des Buschlands entlang und kommt schließlich am Ende der Straße zum Stehen. Dort geht es nicht weiter. Er steht vor dem Busch und rechts neben ihm ist ein großes Rugbyfeld. Laut Google bleibt Theo fast 7 Minuten dort stehen.
23.21 Uhr. Theo setzt sich wieder in Bewegung. Er geht an der Seite des Rugbyfeldes entlang auf die andere Seite. Immer weiter in die entgegengesetzte Richtung seines Hostels. Er geht weiter durch ein Wohngebiet. Er ist immer noch im normalen Schritttempo unterwegs. Laut Google Timeline ruft er ab und zu Google Maps auf. Dort ist immer noch die Route zu seinem Hostel gespeichert. Aber Theo geht in die völlig falsche Richtung.
Theo geht ein paar Minuten durch die Nachbarschaft, bis er schließlich an einem kleinen Weg ankommt. Dort geht es in den Nationalpark. Es gibt ein paar kleine Wanderwege und Trampelpfade. Zum Beispiel den Millentrack, der zum Strand Tallow Beach führt. Theo geht auf diesem Trampelpfad durch den Busch. Und um diese Zeit ist es dort stockdunkel. Es gibt keine Laternen auf den Wegen.
Theo geht auch nicht den offiziellen Millentrack entlang, sondern biegt nach einem kleinen Stück leicht links ab und verlässt den offiziellen Weg. Er geht einen anderen Trampelpfad entlang. Direkt in den australischen Busch hinein.
Und dieses Mal zeigt seine Google-Timeline-Karte keinen blauen Weg für normale Geschwindigkeit. Dieses Mal ist der Weg rot markiert. Theo bewegt sich also etwas zügiger. Er ist schneller als 7,5 Kilometer pro Stunde und rennt praktisch durch den stockdunklen australischen Busch. Er stoppt mitten im Nationalpark. öffnet nochmal Google Maps die Route zu seinem Hostel und geht dann aber immer weiter in den Busch hinein.
Also für uns hört sich das so an, als wäre er entweder echt betrunken und checkt Google Maps nicht mehr oder irgendwas stimmt da nicht. Warum schaut er immer wieder auf die Karte und geht dann trotzdem in die falsche Richtung? 23.48 Uhr. Theo kommt über den kleinen Trampelpfad an der Küste an. Er ist jetzt am Tello Beach. Hier ruft er wieder Google Maps auf. Dann geht er den Strand entlang in Richtung Norden, wo sich der Leuchtturm befindet. Und dort, am Fuß der Klippen, liegt ein Ort am Strand, der Cozy Corner genannt wird. Theo ist jetzt wieder in normaler Geschwindigkeit unterwegs und kommt am Ende des Strandes an. Dieser Weg hat 8 Minuten gedauert.
Es ist jetzt also kurz vor Mitternacht. Theo geht wieder vom Strand weg und auf den Busch zu. Er klettert dort einen dicht bewachsenen Hügel hinauf. An dem Ort ist einfach alles dicht bewachsen. Ranken ragen in die dunkle Nacht. An der Stelle bleibt Theo für 5,5 Minuten stehen. Danach klettert er wieder zurück an den Strand. Aber warum macht er das?
0.15 Uhr. Die Google Timeline hört jetzt auf, Theos GPS aufzuzeichnen. Das könnte bedeuten, dass Theo sein GPS ausgemacht hat. Er schickt aber ein paar Nachrichten. Die sind zwar nicht über Google Timeline einsehbar, aber die Personen, die sie bekommen haben, die geben natürlich die Informationen weiter.
Theo schickt um 0.20 Uhr eine Nachricht an einen Freund. Und da geht's um ein U2-Konzert in Australien.
Und dann speichert die Google Timeline wieder was. Dieses Mal ist es YouTube. Um 0.23 Uhr schaut Theo auf seinem Handy ein Video einer französischen Spielshow. Burger Quiz heißt die. Das ist eine recht bekannte Comedy-Show in Frankreich. Theo sieht sich das Video von der letzten Episode der Show für insgesamt 1 Minute und 50 Sekunden an.
Um 0.55 Uhr schickt Theo nochmal eine WhatsApp-Nachricht. Er antwortet seiner Stiefschwester Emma in Belgien mit einem Kuss-Emoji und dem Wort Merci. Auf Theos WhatsApp-Status steht zuletzt online um 0.56 Uhr. Danach ist die Google-Timeline leer.
Um 13.42 Uhr am nächsten Tag gibt es dann ein Signal seines Telefons in der Nähe des Leuchtturms. Das ist der Ping, den auch die Polizei schon über Theos Handyanbieter herausgefunden hat. Fast 15 Stunden, nachdem Theo nachts die Bar verlassen hat.
Theos Google-Timeline gibt zwar einige Antworten, stellt seine Familie und die Polizei aber im Grunde vor noch viel mehr Rätsel. Was hat Theo nachts im australischen Busch gemacht? Warum war er am Strand? Wie kam er dorthin? Theo war noch nicht lange in Byron Bay und kannte sich nicht besonders gut aus. Die Gegend dort ist nachts stockdunkel und die Wege, die muss man kennen, um sie zu finden.
Das könnte darauf schließen, dass Theo vielleicht nicht alleine gewesen ist. Er stoppte 7 Minuten am Rugbyfeld. Vielleicht hat er da ja auf jemanden gewartet und ist mit dieser Person dann zum Strand gegangen. Am Tello Beach finden oft Partys statt. Besonders die Cozy Corner ist laut Einheimischen ein Ort für oft auch mal illegale Strandpartys. Theo könnte von jemandem eingeladen worden sein. Vielleicht hat er dieser Person ja auch das YouTube-Video auf seinem Handy gezeigt.
Eine andere Theorie betrifft Theos 5 Minuten auf dem bewachsenen Hügel. Als er an der Cozy Corner ankommt, geht er vom Strand weg, klettert in den Busch und bleibt 5 Minuten dort. Ist er auf die Toilette gegangen? Oder könnte er sich womöglich vor jemandem versteckt haben? Das sind die Theorien, die auch im Podcast The Lighthouse diskutiert werden. Der Podcast ist eine mehrteilige Serie von der Zeitung The Australian. Theos Familie ging ein paar Wochen nach seinem Verschwinden auf die Zeitung zu, um gemeinsam einen Podcast über seinen Fall zu produzieren, um seine Geschichte bekannter zu machen. In dem Podcast wird auch Theos ungewöhnliche Route detailliert beschrieben.
Mit den neuen Informationen starten die Freiwilligen Byron Bay und die Polizei jetzt eine neue große Suche. Dieses Mal konzentrieren sie sich auf Theos Route durch den Busch und die Gegend rund um die Cozy Corner. Aber sie finden leider nichts. Und dann haben die Ermittler eine erschütternde Nachricht für Theos Familie. Am 3. Juli 2019, einen Monat nach seinem Verschwinden, da werden sie die Suche nach ihm abbrechen. Sie ermitteln natürlich weiter, aber sie können eben keine Ressourcen mehr in Suchen an Land und auf dem Wasser investieren.
Dafür suchen die vielen Freiwilligen in Byron Bay weiter. Und nur 3 Tage, nachdem die Polizei ihre Suche abgebrochen hat, machen die Freiwilligen auf Theos Route im Busch einen erstaunlichen Fund.
Am 7. Juli 2019 suchen Freiwillige nach Spuren im Busch, wo Theo nachts in Richtung Strand gelaufen ist. Mitten auf dieser Route finden sie 5 Wochen nach seinem Verschwinden seine Mütze, das graue Puma-Cap, das er beim Besuch in der Bar Chicky Monkeys aufhatte. Warum ist die Mütze nicht schon bei anderen Suchen früher gefunden worden? Auch die DNA-Tests der Polizei sind nicht eindeutig, aber die Familie ist sich ganz sicher. Das ist Theos Mütze. Es gibt einen kleinen Kratzer auf dem gefundenen Cap, den Theo auf seinem Puma-Cap auch hatte.
Kurz darauf bekommen die Helfenden Unterstützung aus Sydney. 2 Leichenspürhunde werden nach Byron Bay gebracht, um nach Theo zu suchen. Aber bis auf die Mütze gibt es keine neuen Spuren von Theo. Die Freiwilligen suchen immer mal wieder weiter. Und auch die Polizei ermittelt indessen weiter. Aber am 16. September 2019 übergibt die Polizei Theos Fall dann an ein Untersuchungsgericht. 3,5 Monate nach seinem Verschwinden. Das ist ein normaler Prozess in so einem Fall. Ein Untersuchungsrichter oder Richterin muss jetzt klären, was passiert ist, wenn die Polizei keine weiteren Ermittlungen anstellen kann, ob die vermisste Person noch lebt oder ob sie verstorben ist.
Etwa zur gleichen Zeit findet in Byron Bay eine Gedenkveranstaltung für Theo statt. Die Anwohnerinnen und Anwohner berührt sein Verschwinden und das Schicksal seiner Familie wirklich sehr. Der Leuchtturm wird zum Beispiel orange angestrahlt, weil es Theos Lieblingsfarbe ist. Die Anteilnahme in der Kleinstadt ist wirklich riesig.
Dafür bedankt sich auch Theos Familie. Vater Laurent nennt das alles einen Albtraum im Paradies. Byron Bay sei für ihn mittlerweile zu einem zweiten Zuhause geworden und die Menschen dort wie eine Familie. Theos Fall bleibt weiter in den Medien. Besonders, weil kurz darauf auch der Podcast The Lighthouse erscheint, in dem die Öffentlichkeit erstmals Details zu Theos Verschwinden hört. Und es melden sich neue Zeugen, die Hinweise geben, was mit Theo passiert sein könnte.
Es meldet sich zum Beispiel eine Frau namens Lisa. Sie ist 55 Jahre alt und eine Beauty-Therapeutin aus Queensland. Sie war morgens am 2. Juni 2019 auf dem Pacific Highway unterwegs, etwa 2,5 Stunden weiter südlich von Byron Bay. Der 2. Juni ist 2 Tage nach Theos letztem Lebenszeichen. Auf der Straße ist nicht viel los, bis Lisa plötzlich an einem Mann vorbeifährt, der ihr winkt. Der Mann ist um die 30 Jahre alt und will, dass sie anhält. Denn neben dem winkenden Mann liegt ein anderer Mann auf dem Boden. Er habe tot ausgesehen, so erzählt es Lisa. Sie fährt dann langsamer, hält an und legt den Rückwärtsgang ein. Dann bekommt sie aber plötzlich Angst. Es ist nämlich erst 4.30 Uhr am Morgen und stockdunkel.
Lisa erzählt, dass sie geweint habe, als sie dann doch weggefahren ist. Sie dachte, Zitat, was ist, wenn jemand wirklich verletzt ist? Sie macht kurz darauf ein Video und beschreibt, was ihr passiert ist. Das ist 4 Tage, bevor Theos Familie bemerkt, dass er überhaupt verschwunden ist. Als die Nachricht von Theos Verschwinden Lisa erreicht, erinnert sie sich, dass der Mann am Boden eine helle Hose und schwarze Schuhe getragen hat. Sie meldet das bei der Polizei, aber sie wird nicht zurückgerufen. Warum, das wissen wir nicht.
Andere Hinweise kommen von Bewohnerinnen und Bewohnern aus Byron Bay. Bei der Suche nach Theo finden sie in der Nähe von Tallow Beach, dem Strand, an dem er nachts noch war, einen verlassenen, illegalen Campingplatz. Der befindet sich genau an dem Ort, an dem Theo von seinem Trampelpfad aus dem Busch zum Strand kommt. Freiwillige, die nach ihm suchen, sagen, dass dort vorher ein obdachloser Mann gewohnt habe, der mittlerweile aber verschwunden ist. Die freiwilligen Helfer haben bei der Suche sogar den Führerschein des Obdachlosen in der Nähe gefunden.
Werbung. Werbung Ende.
Theos Google Timeline gibt dazu noch einen Hinweis. Er hat auf seinem Weg zum Strand in jener Nacht einen anderen illegalen Campingplatz eines Obdachlosen umrundet. So, als wüsste er, dass dort jemand campt. Das könnte wieder für die Theorie sprechen, dass Theo in jener Nacht nicht alleine durch den Busch gelaufen ist. Das bedeutet nicht, dass die Personen etwas mit Theos Verschwinden zu tun haben. Aber es wäre wichtig, sie zu befragen, ob sie vielleicht auch etwas gesehen haben.
Durch den Erfolg des Podcasts The Lighthouse melden sich nicht nur weitere Personen mit Hinweisen, sondern auch Menschen, die helfen wollen. Online-Detektive fangen an, Instagram und andere Social-Media-Plattformen nach Fotos zu durchsuchen. Und sie werden sogar fündig. Es gibt mehrere Posts bei Instagram von Leuten, die am 31. Mai oder 1. Juni am Strand Tello Beach waren. Abends für ein Lagerfeuer oder morgens zum Sonnenaufgang. Theos Familie versucht, die Leute zu kontaktieren und bekommt sogar Aussagen. Aber den Leuten ist am Strand nichts Ungewöhnliches aufgefallen und niemand hat Theo gesehen.
Die Polizei hat mittlerweile auch neue Erkenntnisse, zum Beispiel von einem Signalverlust von Theos Handy. Die Ermittler stellen daraus eine Theorie auf. Theo hat den Strand verlassen. Und zwar auf einem ungewöhnlichen Weg. Über die Klippen in Richtung Leuchtturm. Sie sagen, dass Theo auf die Felsen geklettert sein könnte und dann einen Unfall hatte. Dabei könnte er sich lebensgefährlich verletzt haben und dabei gestorben sein. Seine Leiche könnte dann vom Meer weggespült worden sein. Die Ermittler meinen, dass die Signale von Theos Handy mit dem Aufstieg der Klippen übereinstimmen. Also quasi, dass sich das Signal verändert, während er die Klippen hochsteigt. Und daraus wollen die Ermittler dann auch ablesen, dass das Handy auf der anderen Seite herunterfiel. Deswegen dieser Signalverlust, von dem wir eben erzählt haben. Aber laut Experten kann es für solche Signalveränderungen noch viele andere Ursachen geben.
Theos Familie hält die Theorie für unwahrscheinlich. Wie ihr wisst, war Theo kein Draufgänger, sondern jemand, der alles durchplant. Er wäre auch zum Beispiel nachts nicht schwimmen gegangen. Zu der Zeit war es nachts außerdem ziemlich frisch, denn die Temperaturen sanken auf ein Minimum von 9 Grad. Es war die kälteste Nacht im gesamten Mai und Juni 2019.
Während in Zeitungen, im Fernsehen und im Internet weitere Theorien aufgestellt werden, arbeitet die Untersuchungsrichterin an ihrem abschließenden Bericht über Theos Fall. Es soll eine formelle gerichtliche Untersuchung geben, an der die Polizei und Theos Familie teilnehmen sollen. Wegen der Corona-Pandemie dauert das aber deutlich länger als geplant. Die Untersuchung vor Gericht startet erst im November 2021 und ein Ergebnis gibt es erst im Oktober 2022. Mehr als 3 Jahre nach Theos Verschwinden. Eine unglaublich lange Zeit, die besonders für Theos Familie kaum zu ertragen gewesen sein muss.
Die Untersuchungsrichterin schaut besonders auf die Daten von Theos Handy. Sie meint, dass es schwierig ist, überhaupt zu wissen, von welchem Mobilfunkmast das Signal eingegangen ist. Auch Umwelteinflüsse könnten einen Signalverlust erklären, was nicht bedeuten muss, dass das Handy mit Theo zusammen die Klippen heruntergestürzt ist.
Auch sei unklar, ob Theo betrunken war. Auf den Bildern der Überwachungskamera wirkt er ja nicht wirklich betrunken. Auch Zeugen aus der Bar Cheeky Monkeys sagen das aus. Es ist auch unklar, ob jemand Theo vielleicht etwas ins Glas gemischt haben könnte und dass er bei seiner Route durch den Nationalpark vielleicht unter Drogen gestanden haben könnte. Es gibt einfach keine Beweise.
Ob Theo alleine war, ist ja auch unklar. Es wurden keine anderen Handys zu dem Zeitpunkt in der Nähe von Theo geortet. Das haben offenbar die belgischen Behörden herausgefunden. Aber Theo kannte sich nicht in der Gegend aus.
Die Polizei glaubt nicht an ein Verbrechen, sondern an einen Unfall. Der leitende Ermittler sagt bei dem Untersuchungsausschuss, dass sie keine Hinweise für ein Verbrechen gefunden haben. Laut dem Ermittler gibt es keine Hinweise darauf, dass Theo in Begleitung einer anderen Person gewesen ist. Er könnte sich verlaufen haben, versucht haben, zum Leuchtturm oder zum Hostel zu kommen.
Theos Familie sieht auch das anders. Er wusste immer, wo er war. Er sieht auf seiner Google Maps Karte eindeutig, dass er sich vom Hostel wegbewegt. Er muss diesen Weg also absichtlich gegangen sein. Da sind sie sich sicher. Sie wissen nur nicht, warum er das getan hat.
Der Untersuchungsausschuss geht alles durch, was zum Fall Theo bekannt ist. Erst dann stellt die Untersuchungsrichterin ihre Ergebnisse vor. Für sie ist eine Sache klar. Theo ist nicht mehr am Leben. Entweder ist er durch einen Unfall gestorben oder durch ein Verbrechen. Sie schließt aus, dass Theo absichtlich verschwunden ist oder Suizid begangen haben könnte.
Bei Theorie Nummer 1, dem Unfall, könnte Theo versucht haben, die steilen Klippen vom Strand aus hochzuklettern, um den Landvorsprung unter dem Leuchtturm zu erreichen. Laut dieser Theorie ist er dann abgestürzt, habe sich schwer verletzt und sein Körper wurde anschließend ins Meer gespült.
Die Untersuchungsrichterin merkt aber an, dass das für Theo eher untypisch gewesen wäre. Es ist auch nur schwer nachvollziehbar, dass er sich am Strand verlaufen hat. Die Untersuchungsrichterin meint, dass es Theo sofort hätte auffallen müssen, dass er genau in die entgegengesetzte Richtung seines Hostels läuft.
Laut Theorie Nummer 2 hat Theo jemanden getroffen. Vielleicht eine oder mehrere Personen. Womöglich am Rugbyfeld, wo er laut Google ja mehrere Minuten stehen geblieben ist. Er hat laut diesen Daten ja auch fast eine Stunde am Tello Beach verbracht, Nachrichten verschickt und ein YouTube-Video geschaut. So verhält sich aber niemand, der Angst um sein Leben hat, meint die Untersuchungsrichterin. Sie sagt, dass es einfach nicht genug Beweise gibt, um Theorie 1 oder 2 zu bestätigen oder auszuschließen.
Der Bericht ist zwar ein juristischer Abschluss, der Fall ist damit aber nicht geklärt. Der Staat New South Wales, in dem Byron Bay liegt, hat eine Belohnung für Hinweise auf Theo ausgerufen. Eine $500.000. Das entspricht mehr als 300.000 Euro. Auch Theos Familie hat immer noch viele Fragen und gibt die Hoffnung nicht auf, dass sie doch noch herausfinden, was mit ihrem Sohn passiert ist.
Der Fall Theo hat auch in Australien Diskussionen über die Zusammenarbeit von Tech-Firmen und der Polizei angestoßen. Die wichtigen Google-Daten haben nicht die Polizei oder Google bereitgestellt, sondern Theos Familie. Die hat sich selbst Zutritt zu seinen Accounts verschafft. Es gibt wenig Kooperation zwischen der Polizei und den Tech-Firmen. Und wenn, dann sind sie viel zu langsam.
Der Fall von Theo wirft die Frage auf, ob Tech-Unternehmen nicht verpflichtet werden sollten, in lebensbedrohlichen Situationen schneller mit den Behörden zu kooperieren oder ob die Privatsphäre der Nutzer in solchen Fällen trotzdem geschützt werden muss. Angesichts der tragischen Umstände und der verzögerten Hilfe, wie weit sollten wir im Namen der Sicherheit gehen? Wie hättet ihr entschieden, wenn es um eure eigene Familie ginge? Ich muss sagen, als ich damals bei der Polizei im Social Media Team gearbeitet habe, gab es tatsächlich so eine Art Kooperation mit Facebook, Meta in dem Fall. Ich kann mich dunkel erinnern, dass wenn da eine, ja, ich nenne es jetzt mal kritische Meldung reinkam, wir durch ein gewisses Protokoll, das wir Meta stellen konnten, zumindest die von dem Nutzer oder der Nutzerin angegebenen Daten herausfinden konnten, wo ist die Wohnadresse beispielsweise, und dann da im Zweifel halt ein Team hinschicken konnten.
Generell zieht sich über den ganzen Fall ja dieses Thema Tech und wie kann das Ganze genutzt werden. Und in seinem Fall war das ja wirklich total hilfreich, seinen Weg nachzuvollziehen. Ne? Wo ist er langgegangen? Also ich meine, alle 15 Sekunden trackt die App den Standort. Ne? So war das. Grundsätzlich kann das natürlich erstmal beängstigend sein, welche Daten da überhaupt gesammelt werden. Aber wenn das so in einem vermissten Fall von Nutzen sein kann, dann finde ich das super, ehrlich gesagt. Vor allem ja auch im Hinblick auf die Familie. Also das muss schon so hart sein, nicht zu wissen, was ist mit meinem Kind, mit meinem Bruder, mit meinem Cousin. Lebt er nicht? Was ist passiert? Wo ist er? Und ich glaube, dass du in dem Moment als Familie, ja, wenn du eine Aufgabe hast, dann fühlst du dich wahrscheinlich auch einfach ein bisschen nützlich, ne? Und in dem Fall haben sie das hinbekommen, sich in seine Accounts irgendwie einzuwählen. Und klar ist die Situation scheiße, braucht man gar nicht anders sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das zumindest ein bisschen hilft, was zu tun zu haben, eine Aufgabe zu haben und dann auch ja erfolgreich zu sein, indem es geklappt hat mit dem Google-Account und so. Ja, was hältst du davon? So Stichwort Datenschutz.
Ja, genau. Ich habe da auch gerade ein bisschen drauf rumgedacht. Und ich glaube, das ist so eine Fragestellung, die, wenn man das so fernab betrachtet, so, da glaubt man, dass man es so easy beantworten kann. So von wegen, was schätze ich höher ein? Die Persönlichkeitsrechte der Person, weil wer weiß, jetzt mal ehrlich, wer weiß, was da drin steht so. Vielleicht ist da eine Person, die sich nicht geoutet hat und auf einmal steht es da drin. Okay, so, und wiederum halt dieser Sicherheitsaspekt, ne? Da sag ich jetzt so als außenstehende Person, das müsste man natürlich abwägen. Wäre ich betroffen, würde ich sagen, bitte, Sicherheit, bitte, da würde ich genauso reagieren wie die Familie.
Ja, und wenn wir jetzt mal über die große Frage sprechen, nämlich, was ist denn jetzt hier eigentlich wirklich passiert? Also, wenn man sich das Video anschaut, wie er aus der Bar kommt, dann ja, sieht er wirklich nicht so betrunken aus. Wobei man ja auch sagen muss, dass manche Leute das ein bisschen besser verbergen können, sage ich jetzt mal, als andere. Aber das ist doch super merkwürdig, dass du Google Maps aufhast und trotzdem in die falsche Richtung rennst. Also ich kenne es auch, dass man mal drauf guckt und erst mal in die falsche Richtung läuft und dann checkst du und siehst so, oh, falsch, drehst um. Aber er hat das ja nicht gemacht, eine ganze Zeit lang nicht, sondern in die entgegengesetzte Richtung, mitten ins Nichts. Das checkst du doch auch, wenn du super betrunken bist. Also irgendwas ist da faul, oder?
Ich kann mir da ehrlich gesagt auch nicht richtig einen Reim drauf machen. Ich dachte erst noch so, okay, er wurde vielleicht wirklich von jemandem verfolgt oder so. Aber dann checkst du nicht einfach random YouTube oder so aus. Deswegen, ich bin da, um ehrlich zu sein, ganz bei der Richterin, die dann gesagt hat, entweder oder, irgendwie nichts von beidem. Ja. Fest steht einfach nur, er ist nicht da. Er ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit leider verstorben. Deswegen meinte ich auch am Anfang, müssen wir uns entscheiden. Also, was sagst du dazu?
In meinem Kopf gehen schon wieder ganz verschiedene Gedankenstränge los.
Dann teil sie.
Ja, also zum Beispiel das mit dem YouTube-Video. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er alleine da zum Strand gegangen ist, mitten ins Nichts, Dunkelheit und so, und sich dann da so ein Video anguckt. Das finde ich irgendwie komisch. Das kannst du doch auch im Hostel machen. Nehmen wir mal an, dass eine andere Person dabei war und sie sich das zusammen angeschaut haben. Könnte ich mir vorstellen, dass sie dann in einem betrunkenen Zustand es super witzig fanden, auf diese Klippe zu klettern und dann, ja, blöder Unfall, Theo ist ausgerutscht, ist runtergefallen und die andere Person hat super krass Angst bekommen und gedacht, oh Gott, ich habe doch damit nichts zu tun, das glaubt mir ja kein Mensch, sondern alle werden glauben, ich bin daran schuld, und hat sich aus dem Staub gemacht und nie wieder was gesagt. Aber es wurden ja keine weiteren Handysignale da festgestellt. Und 2018 hat ja eigentlich jeder ein Handy. Ja, also am wahrscheinlichsten finde ich die Theorie, eine zweite Person war dabei, die sind zusammen dahin gegangen. Warum Theo dann Google Maps offen hatte, I don't know. Vielleicht wollte er immer noch mal schauen, wo bin ich gerade? Keine Ahnung. Und dann ist es zu einem Unfall gekommen. Und vielleicht hat diese zweite Person ihr Handy verloren, im Hostel gelassen, I don't know. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Theo da alleine war und alleine auf die Klippen gestiegen ist oder sich versucht hat, das Leben zu nehmen, weil er wollte zurück nach Hause, er wollte studieren, er ist auf Reisen gegangen. Also ja, irgendwie passt das nicht zu diesem Bild.
Ja, vielleicht ist es auch einer dieser Fälle, wo wir irgendwann in ein paar Jahren eine Update-Folge zu machen, weil man doch neue Erkenntnisse vielleicht oder ein neuer Zeuge sich irgendwie meldet und sagt, hier, ich hab ihn zuletzt gesehen, und zwar zu dem Zeitpunkt war ich mit ihm unterwegs. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, um ehrlich zu sein.
Ja, es ist einfach so ein richtig trauriger Fall. Also klar, sie sind alle traurig, aber weißt du, man hat hier einen jungen Menschen, der die Welt sehen will, der reist, bevor das Leben so richtig losgeht. Und ja, der einfach spurlos verschwindet. Das muss ja für die Familie eh schon hart gewesen sein, dass das Kind am anderen Ende der Welt ist. Und dann, ja, bricht plötzlich der Kontakt ab. Und was wir im Intro ja schon gesagt haben, dass dann so die ersten Gedanken und gemischte Gefühle aufkommen und du denkst so, oh Gott, irgendwie fühlt sich's komisch an, aber nein, uns passiert das nicht, wird schon nicht sein, alles gut so. Und dann nimmt der Fall so einen Verlauf, das ist, ja, ist krass.
Ich glaube, da kann man auch gar nichts weiter zu sagen. So ist es. Ich würde einfach dann ein bisschen einen Schlussstrich jetzt hier ziehen.
Aber nicht, bevor wir zwei, ja, leider müssen wir sagen, anonymen Personen danken, die uns von diesem Fall erzählt haben. Wenn ihr diese Folge hört, dann wisst ihr sicherlich, wer gemeint ist. Aber ihr habt leider keinen Namen dazu geschrieben, deswegen wissen wir es nicht. Aber ihr könnt uns gerne immer Fälle vorschlagen, die ihr uns, ja, am besten bei Instagram schreibt.
Oder die beiden, die erkennen, dass es der Fall war, den sie vorgeschlagen haben, schreibt uns gerne auch einfach. Dann würde ich ansonsten sagen, ne, weil ich habe jetzt den Schlussstrich gezogen hier gerade, würde ich sagen, hören wir uns alle kommende Woche Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt, überall, wo ihr Podcasts hört, wo ihr eurer Oma erzählt, wo sie Podcasts hören sollte, und dann alle gerne noch eine kleine Bewertung da lassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Bis dahin. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.